Die Ideologie des Mangels. Anmerkung zum neoliberalen Sachzwang. Eine Sendung von Radio Dreieckland. Die Meinungsschlacht ist gewonnen. Binnen weniger Monate seit der Agenda-Rede des Kanzlers vom März 2003 ist gelungen, wofür neoliberale und standortnationale Ideologie trotz Ruck- und Freizeitpackreden 2 Jahrzehnte scheinbar umsonst eingetreten ist. Vom Hinterbänkler bis zum Parteivorsitzenden, vom linksliberalen Grünfeuilletonisten bis zum Schülerzeitungsredakteur aus Bottrop. Sie alle wissen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass Reformen notwendig sind. Die Meinungsfront in dieser Sache scheint so einhellig zu sein, dass selbst die FAZ frohlocken kann, niemand streite mehr die Notwendigkeit zu Reformen ab. Gürtel enger schnallen, Rente runter, mehr und länger arbeiten, länger Zähne putzen, weniger Sozialleistungen erhalten, kurzum, mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die Agenda der Kürzung ist lang und moniert wird allenfalls die angebliche Haltung der Bürger, die zwar Ja zu Reformen sagen, aber darauf hoffen, der Kelch möge doch an ihnen vorbeigehen.
Finanzieren, aber auch um unseren Wohlstand erhalten zu können.
Wir möchten uns im Rahmen einer zweiteiligen Sendung mit dem Titel Die Ideologie der Knappheit, Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang folgender Frage nähern. Wie kommt es, dass dieser Reformdiskurs so wirkungsmächtig ist, dass sich allenfalls um Details gestritten wird und dass die grundlegenden Voraussetzungen und Grundannahmen der Reformdiagnose weitestgehend geteilt werden? Es liegt auf der Hand, darauf zu verweisen, dass die neoliberale Problemdiagnose auf selbstgeschaffene Sachzwänge reagiert. Es ist nämlich beileibe nicht so wenig Geld da, wie immer dann behauptet wird, wenn es um die leeren Kassen der öffentlichen Hand bzw. der Sozialversicherungen geht. Zu Recht weisen die wenigen Reformkritiker darauf hin, dass beispielsweise in der BRD seit 20 Jahren langsam und seit circa 5 Jahren rapide ein an sich steigender gesellschaftlicher Reichtum immer ungleicher verteilt wird. So gesehen erscheint die Reformhysterie eine Folge von Verschleierung und Desinformation zu sein. Im ersten Teil wird zunächst die Veränderung in der Reichtumverteilung Thema sein. Allerdings droht eine solche Geld-ist-genug-da-Perspektive quasi spiegelbildlich zur neoliberalen Auffassung die tiefer liegenden Gründe der Krise auszublenden. Einerseits können damit Illusionen hinsichtlich einer sozialen, nur mehr eben anders verstandenen Reformfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise genährt werden. Und andererseits hilft ein solcher Ansatz nicht zu verstehen, woher denn die Plausibilität kommt, die der Ideologie der enger zu schnallenden Gürtel im Massen- und Alltagsbewusstsein zukommt. Es folgen deshalb zum einen Anmerkungen zum realökonomischen Kern der Krise, zum anderen Überlegungen, die sich auf jene Basisideologien beziehen, die aus dem spezifischen Verhältnis von Reichtum und Mangel in der bürgerlichen Gesellschaft gründen. Im Vorgriff sei erlaubt anzudeuten, dass der aktuelle Reformdiskurs in Wort und Tat gewaltsam eine Ideologie zu rekonstruieren versucht, die objektiv immer unhaltbarer wird und die deshalb an nichts weniger erinnert als an die mögliche Abschaffung von Mangel, Ausbeutung und Herrschaft.
Das wäre das erste Mal in der ganzen Geschichte der Erde, dass ein Volk, das in einer Krise steckt, so weniger Arbeit aus einer Krise herauskommt.
Das Hauptargument, mit dem Kürzungen im Sozialbereich von den Schwimmbädern bis hin zu den diversen Sozialleistungen gerechtfertigt werden, lautet, wo nichts erwirtschaftet wird, da kann auch nichts verteilt werden. So schlicht, so falsch erweist sich dieses Argument, alleine wenn man eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über die vergangenen Jahrzehnte zugrunde legt. Das reale Wirtschaftswachstum, ausgedruckt im BIP Bruttoinlandsprodukt, ist in den vergangenen Jahren nur ein einziges Mal, und zwar 1993, gesunken. Selbst in den Krisenjahren 2001 und 2002 wuchs es, wenn auch nur wenige Prozentpunkte hinter dem Komma. Dass hier ein innerkapitalistisches Problem vorliegt, soll gar nicht geleugnet werden, im Gegenteil, wie wir später genauer sehen werden. Denn, so viel sei angedeutet, wir wissen von den meisten ökonomischen Studien, dass das Wachstum mittlerweile mindestens 2% ausmachen müsste, damit Beschäftigung entsteht. Ökonomen sprechen vom Jobless Growth, Wachstum ohne Beschäftigung. Hintergrund ist die steigende Produktivität, die es möglich macht, das gleiche Produkt mit immer weniger Einheiten Lohnarbeit zu produzieren. Was aber bedeutet ein Wachstum von, sagen wir, 0%? Es bedeutet ja allein schon logisch betrachtet überhaupt nicht, dass, anders als im Diskurs suggestiv unterstellt wird, dass weniger Reichtum als vorher erwirtschaftet worden wäre. Tatsache ist also, dass in den vergangenen Jahren das Wachstum fast immer gestiegen ist. Hagen Kühnen schreibt in den Blättern für Deutsch und internationale Politik, die Steigerungsraten sind zwar nicht hoch, doch die absoluten Summen der Zuwächse können sich sehen lassen. Zwischen 1991 und 2001 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 560 Millionen Euro. Warum also haben die öffentlichen Kassen 2001 trotz der Zunahme des BIP weniger eingenommen als im Vorjahr? Wenn der wirtschaftliche Reichtum um 3% im Jahr 2000 und 0,6% im Jahr 2001 wächst, müssten dann bei gleichbleibender Verteilung nicht alle öffentlichen und privaten Einnahmen um denselben Satz gestiegen sein? Da aber die öffentlichen Kassen und die der meisten privaten Haushalte schrumpfen, muss sich die Verteilung des Reichtums verändert haben.
Der Vorwurf dann weiter in Deutschland zementiert wird. Ich kann das einfach nicht begreifen. Und es wird zu einer wahrhaften Politik, die unsere Probleme löst, gehört auch einfach das mal wirklich zur Form. Das war eine Schöpfung gewaltiger Worte. Bitte damit so. Das ist die Wahrheit.
Wo ist das Geld also hin, wird man sich fragen. Man braucht nicht bei Attac oder Rudolf Hickel nachzuschlagen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen eine veritable Umschichtung der Steuerbelastung zugunsten von Vermögen und Gewinnsteuern an. Machten diese 1980 6,6% des BIP aus, so 2001 nur noch 3,8%. Zu welchen Einnahmenverlusten dies bei gleichbleibenden bzw. steigenden Gewinnen führen musste, liegt auf der Hand. Gleichzeitig sind die Verbrauchs- und Mehrwertsteuern, die wohl die Mehrheit der Bevölkerung mehr interessieren dürfte, gleich geblieben, ab 1998 sogar wieder gestiegen, ebenso wie die Lohnsteuer. Da aber bekanntlich die absolute Menge der Lohnsteuer aufgrund steigender Arbeitslosigkeit trotzdem gesunken ist, erklärt sich darüber hinaus die Flaute derjenigen Sozialkassen, die fast ausschließlich durch die Lohnnebenkosten finanziert werden. Man kann die stetige Verteilungsverschiebung der vergangenen zwei Jahrzehnte auch aus der Perspektive der Arbeitseinkommen beschreiben. Noch einmal Hagen Kühn. Von 1970 bis 1979 wuchsen die Arbeitseinkommen stärker als die Gewinn- und Vermögenseinkommen, 98% zu 63%. Das BIP wies die höchsten Wachstumsraten auf und die Arbeitslosenquote lag am Ende bei 3,8%. Von 1980 bis 1989 kehrten sich die Verteilungszuwächse zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen um 32% zu 98%. Das Wachstum halbierte und die Arbeitslosenquote verdoppelte sich. Die beiden Jahre 1990 und 1991 müssen wegen der Besonderheiten des Vereinigungsprozesses ausgeklammert werden. Im dritten Jahrzehnt von 1992 bis 2001 wuchs die Ungleichheit nach der Umverteilung weiter, 14,9% zu 34,6% zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen.
In der Kompetenzansiedlung an, die zurzeit in den schwersten Umbauten ihrer Geschichte ist. Und glaubt,
Wenn man diese empirischen Daten in ihrem Zusammenhang betrachtet, dann zeigt sich, dass Reichtum erwirtschaftet wird, obwohl Arbeitslosigkeit steigt. Man sollte hier keinen kausalen Zusammenhang konstruieren und etwa behaupten, Gewinne steigen, indem man Arbeitsplätze abbaut. Was sich darin jedoch ausdrückt, ist die relative Abkopplung des Reichtums von der Arbeit. Dieser Zusammenhang bestimmt aber gerade nicht die öffentliche Debatte. Hier erscheinen Armut und leere Kassen stets und in zunehmendem Maße als Ausdruck des Mangels an Arbeit. Dies stimmt aber nur auf der Ebene des Einzelnen, der vom Verkauf seiner Arbeitskraft abhängig ist, sowie auf der Ebene der an Erwerbsarbeit gekoppelten Sicherungssysteme. Dieser Mechanismus einer self-fulfilling prophecy, einer sich selbst bewahrheitenden Prophezeiung, ist ein erster Grund für die Plausibilität des neoliberalen Reformdiskurses, dessen alltagsideologische Zugänglichkeit der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Union, Karl Laumann, jüngst angesprochen hatte. In seinem Plädoyer für die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche weist er gewerkschaftliche Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung zurück.
Das wäre das erste Mal in der ganzen Geschichte der Erde, dass ein Volk, was in einer Krise steckt, nur weniger Arbeit aus einer Krise herauskommt.
Fassen wir als Fazit unserer bisherigen Betrachtung noch einmal zusammen. Massenarbeitslosigkeit verursacht tatsächlich Kosten, die die Gesellschaft nicht mehr lange begleichen wird können. Die Tatsache kann aber nur insofern als objektiv gültig betrachtet werden, solange einerseits die für Rente, Gesundheit und Arbeitslosigkeit zuständigen Sozialkassen sowohl von der Ein- wie auch auf der Ausgabenseite her an Erwerbsarbeit gebunden bleiben und andererseits von einem volkswirtschaftlichen Geldmangel ausgegangen wird. Letzteres ist aber nicht belegbar, wie unzählige Studien belegen. Der in Geld ausdrückbare Reichtum ist in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen. Verändert hat sich aber dessen Verteilungsrelation. Infolge dieser Dethematisierung der vorhandenen Reichtumsverteilung und des Charakters der wirtschaftlichen Krise erscheint die Vorstellung plausibel, die Privatwirtschaft in toto investiere aus Kapitalmangel nicht in Arbeitsplätze, die zu allem Übel auch noch zu teuer seien. Umgekehrt wird gemäß der Pferdeäpfeltheorie oder der sogenannten Trickle-Down-Theorie unterstellt, je besser es den Unternehmen gehe, desto mehr Arbeitsplätze böten diese an, desto mehr falle also auch für die Spatzen am Wegesrand ab. Es ist aber belegbar, dass weder die realen Arbeitskosten, also die Lohnstückkosten, die das Verhältnis von Arbeitsproduktivität und Lohn plus Lohnnebenkosten ausdrücken, dass eben weder die Arbeitskosten noch die Unternehmensbesteuerung gestiegen sind, ohne dass Arbeitsplätze gesichert, geschweige denn neu geschaffen wurden. Dennoch ist diese Logik so weit Common Sense geworden, dass selbst die FAZ einräumt, dass die beschäftigungsschädigende Wirkung von Lohnzusatzkosten und hoher Steuern erkannt sei. Diese Gleichung funktioniert im Diskurs mittlerweile so gut, dass sogar die Ausweitung der Wochenarbeitszeit der noch Beschäftigten als Mittel zur Beschäftigungssteigerung diskutierbar geworden scheint. Bei gleichem Lohn würde der entsprechend zu erzielende Unternehmenssurplus in neue Stellen reinvestiert, so die Forderung von Angela Merkel beispielsweise. Nun könnte man also sagen, Geld ist genug da, es gibt keine Krise, sondern es ist nur eine erfundene Krise. Die Probleme des Kapitalismus lassen sich allesamt auf dessen eigener Grundlage lösen oder zumindest abschwächen. Im Folgenden soll es darum gehen, warum eine solche Sicht verkürzt ist.
In der Bevölkerung unterhalten, wie wir das in den Griff kriegen. Ich glaube nicht, dass der Niedriglohnbereich uns Wirtschaft nach vorne bringen wird, Gott weiß wie. Aber er ist notwendig, um Beschäftigungsmöglichkeiten für einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die eine bestimmte Art der Veranlagung haben, auch brauchen, um sich in dieser Gesellschaft einbringen zu können.
Die real existierenden Finanzlöcher der Kassen und öffentlichen Haushalte suggerieren in einer undifferenziert geführten Debatte einen allgemeinen Geld- und Kapitalmangel, der auf privater Seite gerade nicht existiert, was auf das Problem der strukturellen Überakkumulation verweist, das als das zentrale, in der öffentlichen Krisendebatte aber verschwiegene Charakteristikum der wirtschaftlichen Stagnation der entwickelten Volkswirtschaften überhaupt zu betrachten ist. Das bedeutet aber, das Problem ist also nicht eine wie auch immer geartete Knappheit an Kapital, ein Mangel an Geld, wie selbst die Bundesbank bereits 1997 feststellte. Die Ursachen für die Investitionsschwäche im Unternehmensbereich sind nicht auf einen Mangel an für investitive Zwecke verfügbaren Mitteln zurückzuführen, schreibt sie. Es ist also nicht der Kapitalmangel des Kapitals, der die Krise seiner Akkumulation charakterisiert, sondern die relativ, nicht absolut betrachtet, schwindende Möglichkeit, produktiv, das heißt ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten in der Waren- und Dienstleistungsproduktion zu finden. Aber warum?
Arbeit ist zumutend.
Eine Kehrseite der steigenden Produktivität ist die sinkende Profitrate. Diese bezeichnet das Verhältnis des Gewinns zum vorgeschossenen bzw. angewandten Kapitals. Dies impliziert auch, dass natürlich der Profit trotz fallender Profitrate zunehmen kann, wenn die Profitmasse absolut, also durch wachsenden Kapitaleinsatz und durch Ausweitung der Produktion steigt. Angaben der OECD zufolge, in der die Daten für die 26 wichtigsten Industrienationen regelmäßig ausgewertet werden, sinken die Profitraten in allen entwickelten Industrieländern seit den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ohne eine Aussage zu etwaigen Zusammenbruchstendenzen der kapitalistischen Akkumulation zu machen, bewahrheitet sich damit die Aussage von Karl Marx zum tendenziellen Fall der Profitrate infolge der sich verändernden organischen Zusammensetzung des Kapitals, die sich zu Ungunsten des Anteils lebendiger Arbeit gegenüber der toten in Form von Sach- und Investitionskapital vergegenständlichten Arbeit vollzieht. Mit anderen Worten, je produktiver also die lebendige Arbeit ist und zugleich aufgrund der Konkurrenzbedingungen die Unternehmen gezwungen werden, an dieser zu sparen, desto geringer die Profitrate, was wiederum den Kreislauf von weiterer Überakkumulation und Unterbeschäftigung bestärken kann. Von Karl Marx wissen wir auch, dass es potenziell entgegenwirkende Ursachen gibt, die den Fall der Profitrate bremsen können, die aber auf die heutige Zeit bezogen scheinbar immer weniger greifen. Es ist ja nicht der Platz, genauer herauszuarbeiten, worin die Krise in dieser Hinsicht besteht und auch nicht, wie sie sich weiterentwickeln könnte. Festzuhalten sind jedoch zwei Aspekte, die die vorherrschenden Annahmen des Alltagsdiskurses widerlegen. Zum einen: Ein Kapitalmangel besteht gesamtwirtschaftlich gesehen gerade nicht, sieht man einmal von der Mikroperspektive einzelner Branchen oder einer Ich-AG ab. Zweitens, der Mangel besteht darin, dass die Möglichkeiten, Kapital über den Umweg Arbeit und Produktion zu verwerten, sprich zu vermehren, nicht mehr oder immer weniger gegeben sind oder dass die zu erzielenden Profitraten für nicht ausreichend betrachtet werden. Die reale Tendenz der Abwanderung von Kapital in die Finanzsphäre ist damit aber als Ausdruck der Krise und nicht als deren Ursache zu sehen, wie es zumeist in der kapitalismuskritischen Debatte der Fall ist. Nun, wir haben insgesamt bisher also gesehen, dass der zentrale Legitimationsdiskurs der kapitalistischen Religionsgemeinschaft zurzeit nicht in einem Schönreden der wirtschaftlichen Situation gründet, sondern in der beständigen Betonung ihrer desolaten Performance. Der in diesem Diskurs sich herstellende und erneuernde Krisenbegriff verfehlt aber den Zusammenhang von Reichtum, Arbeit und Armut bzw. stellt diesen genau spiegelverkehrt dar. Im zweiten Teil soll deshalb gezeigt werden, dass diese Verkehrung deshalb plausibel erscheint, weil sie auf ein naturalistisches Verständnis von Mangel rekurrieren kann, mit der die bürgerliche Gesellschaft stets die Ausbeutung und Beherrschung des Menschen legitimiert. Je mehr diese Ideologie aber aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte und der widersinnigen Produktionsverhältnisse des Kapitalismus selbst objektiv als unhaltbar erkannt werden könnte, je notwendiger scheint es für die Jünger des Kapitalismus zu sein, sie durch Worte und selbstgeschaffene Sachzwänge zu zementieren.
Gleiche Lohnhöhe geben oder ist, dass wir seit Jahren eine große Wachstumsschwäche haben. Und dass diese Wachstumsschwäche auch zu einer Beschäftigungskrise geführt hat. Womit eigentlich dieses Land Deutschland in Zukunft sein Geld verdienen soll, um den Staat zu finanzieren, aber auch um unseren Wohlstand erhalten zu können. Darauf haben Sie keine Antwort. Und darauf
wie ist es möglich, dass Armut und Mangel trotz Reichtum weiter wachsen? Nun, die Frage ist so alt, wie sie banal zu sein scheint. Um sie überhaupt noch zu stellen, muss man schon verrückt sein oder von einem anderen Planeten kommen. So wie die zwei alten Götter, die in Alfred Döblins Roman Die babylonische Wanderung sich in unserer Zeit wiederfinden. Döblin schreibt, sie wanderten weiter und verließen die Zelte der Beduinen. Siehe, da veränderte sich das Gesicht der Welt. Es stellten sich ihnen Häuser entgegen, und während man bei den Beduinen gastlich neben Brot, Milch und Hammeln ruhte, war man jetzt von ihnen getrennt. Die Städter hatten eine Barriere zwischen sich und den Lebensmitteln errichtet. Eine erstaunliche Neuerung, eine unglaubliche Rohheit, ein menschenfeindliches Gebaren. Wer sagte ihnen, dass diese Lebensmittel ihnen gehörten? Döblins Götter, erschreckt durch die Barriere, die das Privateigentum vor dem sichtbaren Reichtum aufgebaut hat, versuchen herauszufinden, wie man dennoch Zugang zu diesem erhält. Sie entdecken das Geld, was aber erneut die Frage des Zugangs aufwirft. Der eine Gott berichtet dem anderen von seinen Nachforschungen in der großen Stadt. Ja, man kann wohl an die Lebensmittel heran, ohne das Glas der Schaufenster zerbrechen zu müssen. Ja, man kann schon. Nur bequem ist es nicht. Georg solle doch nur die Herrschaften ansehen, die in den Basaren säßen und ihre Waren bewachten. Ob diese Herrschaften gutmütig, menschenfreundlich aussehen? Kurzum, diese strengen Herrschaften, die sich auf irgendeine Weise in den Besitz der Lebensmittel und Wertsachen gesetzt hätten, verlangten von den anderen nicht mehr und nicht weniger als Arbeit. Nun, das Rätsel des Zusammenhangs von Reichtum und Armut scheint auf den ersten Blick in der Dazwischenkunft des Geldes zu liegen. Genauer gesagt, in jenen sozialen Verhältnissen, die den Zugang zu Reichtum davon abhängig machen, ob sich für den Besitzer von Gütern deren Weitergabe rechnet. Und das ist nur der Fall, wenn sich das Geld, das er für die Güter vorgestreckt hat, durch diese Operation vermehren lässt. Allein schon diese Bestimmung des Zwecks der Produktion von Waren und Dienstleistungen im Kapitalismus zeigt, warum der Zugang zum Reichtum für die Menschen nicht der primäre Zweck der Produktion ist, sondern gewissermaßen nur zufällig und als Kollateralnutzen sich erfüllt. Damit wäre schon auf der Ebene der Logik bewiesen, warum im Kapitalismus Armut strukturell eine Folge von Reichtum ist. Die Verschleierung dieses Sachverhalts gelingt, wie gesagt, durch die Dazwischenkunft des Geldes. So, dass Knappheit in aller Regel als Geldknappheit erscheinen muss. Genau dies ist, wie im ersten Teil dieser Sendung gezeigt wurde, ja genau auch die vorherrschende Sicht. Wir kommen zum Ende noch einmal darauf zurück, wenn es um die herrschaftsstabilisierende Plausibilität dieser Krisenideologie des Neoliberalismus geht. Um den spezifischen Zusammenhang von Reichtum und Armut in der bürgerlichen Gesellschaft als soziales und eben nicht naturbedingtes Verhältnis weiter entschlüsseln zu können, müssen wir auf das paradoxe Formprinzip kapitalistischer Reichtumsproduktion verweisen. Im Folgenden lesen wir deshalb Auszüge aus dem Aufsatz zur Dialektik von Mangel und Überfluss, in dem Ernst Lohoff nachzuweisen versucht, dass die bürgerliche Warenproduktion Reichtum nur als knappen Reichtum erzeugen kann. Der Reichtum der bürgerlichen Gesellschaft hat ihm zufolge Reichtum an Mangel zum Inhalt und seine Vermehrung sei mit der Vermehrung von Mangel verschränkt. Lohoff verfolgt diesen Gedanken zurück auf die Keimform der bürgerlichen Gesellschaft, auf die Ware und schreibt: Soll irgendein Ding die Ehre der Verwandlung in eine Ware zuteil werden, so muss es grundsätzlich drei unterschiedliche Kriterien Genüge tun. Es muss zunächst einmal geeignet sein, ein wie auch immer geartetes menschliches Bedürfnis zu befriedigen und repräsentiert insofern abstrakt gesellschaftlichen Reichtum. Es darf zweitens gerade für seine Produzenten keine Quelle der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung darstellen, sondern hat als Gebrauchsding für ihn gleichgültig und überflüssig zu sein. Zu guter Letzt kann die Metamorphose nur so weit gelingen, wie der Nutzer ins B zugleich vom Zugriff auf den potenziellen Genussgegenstand abgeschnitten ist. Damit das Gut sich als Ware bewährt, muss also garantiert sein, dass das Überflussgut des Produzenten als Mangelgut für andere gesetzt ist. Erfüllt ein Gebrauchsdienst all diese Kriterien, so hat es die Chance, als knappes Gut im Austausch mit anderen knappen Gütern seine Zugehörigkeit zum wahren gesellschaftlichen Reichtum unter Beweis zu stellen. Kann sich der potenzielle Benutzer einen Bedürfnisgegenstand anders als im Austausch zugänglich machen, dann lässt sich dieser grundsätzlich nicht als dinglich-soziale Chiffre darstellen und fällt damit aus dem Reichtumsbegriff der Warengesellschaft heraus. Etwas mag so unverzichtbar sein, wie es will, nimmt es für seinen Nutznießer nicht die Form eines Mangelgutes an, so bleibt es vom Standpunkt der Warengesellschaft aus gesehen doch prinzipiell wertlos. Die Warengesellschaft hat sich durch diese ebenso basale wie paradoxe Identität von Reichtum und Mangel, die Zwangsreduktion von Reichtum auf den Reichtum an Mangelgütern, nie in ihrem Selbstverständnis erschüttern lassen. Mehr noch, sie kann diesen Zusammenhang bewusstlos ausplappern und ihn zugleich apologetisch wenden. Um sich ein solches ihr opportunes Ergebnis zu erschwindeln, muss die bürgerliche Ideologie nicht besonders tief in die Trickkiste greifen. Ihr einziger Kunstgriff besteht im Grunde in einem äußerst simplen Kurzschluss. Knappheit wird naturalisiert, indem sie konsequent zunächst mit Mangel, also unzureichender menschlicher Bedürfnisbefriedigung, durcheinandergeworfen wird und dieser wiederum mit der Endlichkeit aller Ressourcen. Die spezifische warengesellschaftliche Vermittlungsform wird mit der je nach dem Entwicklungsstand der menschlichen Naturbeziehungen enger oder weiter gezogen, dabei letztlich freiwillig nicht beseitigbaren Begrenztheit jeder gesellschaftlichen Gütererzeugung verwechselt. Die Verrücktheit des gesellschaftlichen Syntheseprinzips verschwindet hinter der höchst banalen Tatsache, dass so gut wie alles in einer endlichen Welt nur in einer bestimmten Menge zu finden bzw. mit einem nicht beliebig minimierbaren Aufwand an menschlichen und natürlichen Ressourcen herzustellen ist. Damit ist der reale Konstitutionszusammenhang aber genau auf den Kopf gestellt. Knappheit resultiert weder aus der quantitativen Begrenztheit aller von Natur vorhandenen oder von Menschen erzeugten Dinge, noch aus einem vorausgesetzten prinzipiellen Mangel an Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung. Die ökonomische Setzung Knappheit erzeugt vielmehr ihrerseits erst systematisch jenen Mangel, der ihr Urgrund sein soll. Begriff der politischen Ökonomie haben wir also gerade gesehen bei Ernst Lohoff und eben auch der Knappheitsbegriff, der insgesamt vorherrschend ist, ist also aus einer Anschauung geworden, die Knappheit naturalisiert. Nun befinden wir uns natürlich auf der Ebene des Diskurses und der Vorstellungen. Entscheidend ist aber, dass diese Begrifflichkeiten den sozial hergestellten Mangel nicht nur abbilden, sondern rechtfertigen. Dies kann auch anhand eines geschichtlichen Durchganges gezeigt werden. Ernst Lohoff beschreibt, wie auf Basis dieses Grundprinzips sich die Gestalt des Mangelregimes, das der Kapitalismus nun mal ist, verändert. Von der Schaffung des absoluten Mangels infolge der ursprünglichen Akkumulation und der Produktion des absoluten Mehrwerts bis hin zur Erzeugung des relativen Mangels. Solange der Arbeitskraftverkäufer darauf festgelegt war, sich auf einem physiologischen Minimalniveau zu reproduzieren, blieb gerade für die Basisware die durch die Geldform des Lohns im Prinzip gesetzte beliebige Austauschbarkeit leere Abstraktion. Statt potenziell gegen jede andere Ware war sie im Wesentlichen allein gegen Kartoffeln, billigen Fusel und vergleichbare Segnungen der Zivilisation konvertibel. Dies musste aber letztendlich blockierend auf die tautologische Selbstzweckbewegung des Wertes zurückschlagen. Die Verwertungsgesellschaft kann nur expandieren, indem sie der Tendenz nach die gesamte Gesellschaft in Arbeitskraftverkäufer auflöst. Wenn gleichzeitig aber die Lohnform die nur negative Integration des Arbeiters in die bunte Warenwelt dokumentiert, dann fällt jeder Fortschritt in der Anwendung abstrakter Arbeit mit der sukzessiven Zerstörung der Realisationssphäre der Arbeitsprodukte zusammen. In der totalen Warengesellschaft, die im Idealfall nur aus Arbeitskraftverkäufern besteht, muss sich in letzter Instanz die gesamte an den Waren geronnene Arbeit durch das Nadelöhr ihres Konsums pressen. Die kapitalistische Logik konnte von daher auf ihrer eigenen Grundlage nur weiter prozessieren, indem sie den absoluten Mangel überwand und zumindest cum grano salis ihre ganze Warenpalette auch für die Besitzer der wahren Arbeitskraft zugänglich machte. Nun, es liegt auf der Hand, dass wir uns heute inmitten des Rückgangs vom Regime des relativen zum absoluten Mangel wieder befinden, während weite Teile der Welt nicht einmal diesen Umweg kennengelernt hatten. Die Vorboten dieser Entwicklung erkannte Ernst Lohoff in der konservativen Kulturkritik, die noch Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts den Konsumverzicht propagierte. Die Absonderlichkeiten des warengesellschaftlichen Irrseins sind zu offensichtlich, als dass sie einfach übersehen werden konnten. Gerade die konservative Seite macht sie auf ihre Weise zum Thema und führt über die asozialen Züge des grassierenden Individualismus Klage. Kaum etwas ist aber so gemeingefährlich und zynisch wie die bigotten Sonntagsreden wieder den Werteverfall. Schon der merkwürdige Gegensatz zwischen der Orientierung auf das pejorativ besetzte Materielle und irgendwelchen dagegen zur Geltung zu verhelfenden ideellen Gesichtspunkten, mit dem diese Pseudokritik so gern operiert, muss zu denken geben. Rein logisch betrachtet ist es völlig absurd, ausgerechnet das Bedürfnis nach mehr Geld und nach mehr für Geld käuflichem als materiell und handfest zu klassifizieren. Das simple Bedürfnis, saubere Luft zu atmen oder in dieser Gesellschaft statt als Geldsubjekt als menschliches Wesen behandelt zu werden, hingegen zu etwas Höherem und Geistigem zu vernebeln. Sinn macht diese seltsame Zuordnung nur dort, wo die Zwangsreduktion von Reichtum auf die Vergegenständlichung abstrakter Arbeit als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird und es allein darum geht, die sich aus der Systemlogik ergebenden Verheerungen auf eine Frage subjektiver Haltungen zu reduzieren. Nicht genug damit, dass die Verzichtsideologie implizit die soziale Kälte anerkennt, gegen die sie angeblich zu Felde zieht, sie legitimiert und exekutiert vor allem den laufenden sozialen Verwüstungsprozess. Die aktuelle Opferrhetorik erinnert nicht zufällig an Kriegs- und Durchhaltepropaganda. Die Ähnlichkeit verweist auf die analoge Funktion, die er im sublimen Weltkrieg der Wertverwertung zukommt, und auf den sadomasochistischen Gehalt dieser Ideologie. Im Feldzug gegen das Anspruchsdenken mischen sich zwei Motive. Zum einen steht dafür die knallharte Forderung, zum Wohle der Selbstzwecklogik der abstrakten Arbeit möchten deren Knechte gefälligst auch noch die erbärmlichsten Gratifikationen freudig fahren lassen, mit denen sie in den letzten Jahrzehnten abgespeist wurden. Zum anderen schwingt die Trauer um die verlorene Wolfsrudelgemütlichkeit mit und der Traum, vielleicht künftig wieder mehr Volksgemeinschaft, denn als einzelnes Warnsubjekt in die Verteilungsschlachten der Zukunft ziehen zu können. Wie wenig sich eine solche, nach dem Vorbild des Kohlberg-Mythos gezimmerte Weltsicht emanzipativ wenden lässt, versteht sich von selber. Gesellschaftskritik hat nicht den etwas anderen Verzicht zu predigen, sie muss stattdessen die gemeinsame Grundlage in Frage stellen, auf der die Vertreter der neoliberal-postmodernen Konsumparty und die kulturkonservativen Mahner miteinander streiten. Sechs Jahre nachdem diese Zeilen geschrieben wurden, zeichnet sich ab, dass dieser Streit nicht mehr geführt wird. Das Bündnis aus Neoliberalen und Postmodernen hat entdeckt, wie wichtig es nunmehr ist, Verzicht zu predigen. So wichtig gar, dass man dabei in Kauf nimmt, auf der Ebene der Ideologie eine Zuspitzung des immer schon vorhandenen Widerspruchs zwischen Konsumanstachelung und Verzicht zu entfesseln. Die Krisenideologie, die zurzeit immer deutlicher auf eine angebliche Knappheit der Mittel verweist, konterkariert die alte Assoziation des Kapitalismus als überflussgarantierendes System. Zu Zeiten des real existierenden Sozialismus schien sich der real existierende Antikommunismus der bürgerlichen Gesellschaft allein schon dadurch zu legitimieren, dass auf einen Überfluss im Hier und Jetzt verwiesen werden konnte. Heute wird dieser zunehmend in eine Zukunft projiziert, die sich die meisten Menschen durch harte Arbeit und Verzicht erst wieder verdienen sollen. Aber warum ist es offensichtlich so wichtig geworden, eine derartige Krisen- und Mangelideologie zu erneuern? Die Antwort ist denkbar einfach. Sie liegt in den realen Phänomenen der Arbeitslosigkeit und der leeren Kassen selbst verborgen, wenn man zugleich auch den realen und möglichen stofflichen Reichtum betrachtet, den es bereits gibt und geben könnte. Das Kapital beweist tagtäglich selbst, dass immer weniger Arbeit notwendig ist, um den gleichen Output sicherzustellen. In den entwickelten Gesellschaften ist das Auseinanderfallen von Reichtum und Mangel derart offensichtlich, dass letzterer als künstlicher erkannt werden könnte. Aber genau in diesem Konjunktiv liegt der Hund begraben. Mangel wird leider noch nicht als künstlicher durch die Produktions-, Eigentums- und Verteilungsverhältnisse bedingter betrachtet. Dass dies so bleibt, ist die objektive Funktion der neoliberalen Krisen- und Verzichtsideologie, aber auch der Tatsachen, die die aktuelle Reformpolitik gewaltsam erst herstellt. Jeder kriegt, was er verdient, was er erarbeitet. So lautet die Forderung und Behauptung, so lautet aber auch der durch Reform hergestellte Artefakt ganz materiell für diejenigen, denen man die Gelder kürzt oder streicht. Arbeit und Verzicht, das sind längst auch objektiv die überflüssigen letzten Waffen einer Herrschaft, die sich nicht mehr auf Gott und Kirche, sondern nur mehr wieder auf vermeintliche Naturzwänge berufen kann. Herbert Marcuse schrieb 1955 bereits in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft: Während jede Form des Realitätsprinzips ein beträchtliches Maß an unterdrückender Triebkontrolle erfordert, führen die spezifischen Interessen der Herrschaft zusätzliche Kontrollausübungen ein, die über jene hinausgehen, die für eine zivilisierte menschliche Gemeinschaft unerlässlich sind. Diese zusätzliche Lenkung und Machtausübung, die von den besonderen Institutionen der Herrschaft ausgehen, sind das, was wir zusätzliche Unterdrückung bezeichnen. Auch wenn man kein Subjekt dieser veritablen Täuschung bestimmen kann, was sich zurzeit vollzieht, ist nichts anderes als eine Rekonstruktion des Leistungsprinzips. Eine Rekonstruktion, die notwendig geworden ist, weil seine ökonomische Funktion obsolet geworden ist und weil der Preis für den Verzicht auf das Leistungsprinzip unbezahlbar wäre. Die Infragestellung von Ausbeutung und Herrschaft überhaupt. Sie hörten die Sendung Die Ideologie der Knappheit, Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang, produziert für Radio Dreieckland in Freiburg, verantwortlich Holger Schatz.
Was anbietet. Davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Und deswegen müssen wir im Vermittlungsausschuss hier zu einer Lösung kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden als Union am Ende nur etwas mittragen, was auch funktioniert. Wir können uns als 4,3%.
Arbeit ist Zumut. Menschen millionenfach Arbeit ausüben, kann sie ja wohl nicht für diejenigen, die in der Sozialhilfe sind, unzumutbar sein. Und dementsprechend sagen wir, bevor jemand auf Sozialhilfe setzt, muss er Arbeit annehmen, die ihm angeboten wird. Wir wollen also, dass diese Vorstellung, es muss einen Mindestlohn geben, es muss so eine tarifgleiche das fällt. Angebotenheit muss angenommen werden, ist mit Sicherheit besser als schon.